Guten Morgen euch allen. Freut ihr euch auch schon auf die 10 Städte, über die ihr gesetzt sein werdet? Vielleicht sind es nur 5. Freust du dich auf die 5 Städte, über die du gesetzt bist? Oder eher etwas betröppelt von dem, wie die Schriftlesung eben endete? Es soll heute um geistliche Gaben gehen, die Gott austeilt, Begabungen, Fähigkeiten, mit denen wir in seinem Reich mitarbeiten dürfen, sollen, müssen. Ich finde, sind Texte und Themen, die adeln uns, die verleihen uns einen Adel, weil Gott sie uns für würdig befindet und uns würdig macht, in seinem Reich mit ihm zu arbeiten. Das ist doch wunderbar. Und dann soll es auch noch Belohnung geben, wenn ich diese Gaben entsprechend einsetze. Gaben, die er eigentlich gegeben hat und dadurch alles möglich macht. Das ist doch wunderbar. Also, 10 Städte, 5, wenigstens eine? Mindestens eine. Möchte uns den heutigen Predigttext lesen aus dem Römerbrief, 12. Kapitel, und bitte euch, nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern. Lasst uns beten. Herr, du bist so großzügig. Du gibst die Fülle auch an Gaben, die wir in deinem Namen für dich und durch dich einsetzen können. Ich möchte dir danken für diesen Text. Danke für diese Worte, die du an uns richtest, und möchte dich bitten, dass wir es recht verstehen und dann anwenden. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Dieses tolle Thema fängt mit einer Warnung an. Der erste Punkt habe ich überschrieben: Alle Begabungen sind ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Und an sich fängt die Warnung, oder besser die richtige Einordnung, schon in Vers 1 und 2 an. Wenn ich Gott dienen möchte, mit den Begabungen, die er mir schenkt, dann fängt es an mit Hingabe. Habe ich da letzten Sonntag drüber gesprochen. Erst kommt die Hingabe an Gott. Das ist absolute Voraussetzung, dass ich mit den Begabungen, die Gott schenkt, überhaupt richtig umgehen kann. Ohne das werde ich mich selbst darstellen, produzieren, sonst irgendwas, aber ganz sicher nicht so Gott dienen, wie er das möchte. Und auch hier, dieser Vers 3, ist wirklich eine Warnung, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt zu halten. Sich überschätzen. Sich selbst größer ansehen, begabter ansehen, fähiger ansehen, als man ist, als habe man sich das selber zuzuschreiben und als käme nicht jede gute Begabung von Gott. Paulus gebraucht hier ein Wort, das sich nur ein einziges Mal im Neuen Testament findet. Sich selbst überschätzen, sich selbst überschätzen. Wie geht das? Ich musste dran denken, sich selber für unentbehrlich halten. Also wenn ich nicht mich hier einbringe, dann bricht doch alles zusammen, oder? Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Gibt auch andere Typen. Oder im Blick auf Gaben, ich bin begabter als andere. Sind gefährliche Gedanken. Sind gefährliche Gedanken. Weil bin ich wirklich begabter als andere? Vielleicht werde ich manches Mal mehr geehrt als andere. Und vielleicht steigt einem das auch zu Kopf. Aber was ist das eigentlich für eine Einschätzung, wenn ich denke, ich bin begabter als andere? Ganz schnell geht dabei auch verloren, dass ich nicht mehr abhängig bin von Gott. Geistliche Gaben, Begabungen haben es so an sich, hat mal jemand gut ausgedrückt, dass es quasi von selber funktioniert. Wenn ich die Gabe bekomme, eine bestimmte Gabe bekommen habe und ich übe die aus, das funktioniert einfach. Ist ja kein Wunder, wenn es von Gott kommt, ist es ja gut und es funktioniert. Aber allzu leicht vergisst man, von wem die Gaben kommen und wie sehr man abhängig ist von dem, der diese Gaben gibt und dem, der es allein ermöglicht, diese Gaben richtig einzusetzen. Wilfried Reuter, der frühere Leiter von Grelingen, hat mal gesagt, wehe, wenn wir predigen, nur weil wir es können. Der konnte das, anders als ich, der konnte das. Und das ist so eine eindrückliche Warnung. Ja, wehe, wenn wir es einsetzen, nur weil wir es können, ohne die Abhängigkeit vom Gekreuzigten und Auferstandenen. Wehe, wenn wir das so machen. Manchmal bei dem Gedanken, ich bin ja unentbehrlich, kommt der Gedanke, bin ich vielleicht sogar für Gott unentbehrlich. Den spricht niemand offen aus. Den spricht niemand offen aus. Aber Gott braucht mich ja, oder? Klopfst dir auf die Schulter, ja. Walter Lach, er ist mittlerweile verstorben, früherer Dekan in Württemberg, hat mal gesagt, nur von einem habe Jesus gesagt, der Herr bedarf seiner. Und das war ein Esel. Ja, ein Esel. In Markus 11 sagt Jesus, geht hin zu seinen Jüngern, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr bedarf seiner. Nur von einem hat Jesus ausdrücklich gesagt, der Herr bedarf seiner. Ja. Ich glaube, das passt sehr gut zu dieser Warnung des Paulus, niemand halte mehr von sich, als sich's zu halten gebührt. Das Faszinierende dabei, auf der einen Seite braucht Gott uns wirklich nicht. Und manches Mal denke ich, ohne mich wird er's besser machen. Auf der anderen Seite hat er sich entschieden, dass er uns als seine Kinder gebrauchen will. Ich finde das immer noch faszinierend. Ich bin jetzt so viele Jahre im Dienst für Jesus. Ich habe vorhin überlegt, wahrscheinlich bin ich heute Morgen ungefähr das 450. Mal auf dieser Kanzel. Am Sonntagmorgen. Und ich finde es immer noch faszinierend, dass Gott Menschen gebrauchen will. Das ist seine freie Entscheidung. Sich nicht selbst überschätzen, sondern maßvoll von sich denken, von sich halten. Es geht um eine nüchterne Selbsteinschätzung. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens, da gibt es wieder einen ganzen bunten Blumenstrauß von Auslegungen, so viel Tinte ist verschwendet worden. Um das zu verstehen, versuchen wir uns dem zu nähern, was ist das Maß des Glaubens? Zum einen, und das habe ich bewusst an den Anfang geschrieben, Maß des Glaubens heißt für mich ganz stark die Beziehung zu Jesus. Das steht beim Maß des Glaubens ganz am Anfang. Das Vertrauen in ihn, der alles kann. Das Vertrauen in ihn, dass er seine Gaben, die er dir und mir gegeben hat, wirklich zur Anwendung bringt, zu seiner Ehre. Das steht ganz vorne, ganz oben, denn er hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was bin ich bei aller Begabung, wenn ich von ihm getrennt bin? Wenn ich nicht die wirkliche Beziehung habe zu ihm? Das gehört für mich zum Maß des Glaubens ganz oben an den Anfang. Maß des Glaubens, da steckt Maßstab drin. Was ist denn der Maßstab meiner Selbsteinschätzung? Was ist der Maßstab meiner Selbsteinschätzung? Eber hat vorhin eingangs von Demut geredet. Was ist der Maßstab meiner Demut? In Vers 6 steht, dass man prophetische Rede, wem das gegeben ist, dem Glauben gemäß ausüben soll. Es geht darum, wirklich demütig zu sein, von Jesus geprägt zu sein, in Abhängigkeit von ihm zu sein. Ich soll in Demut maßvoll mit dem umgehen, was mir anvertraut ist. Gaben dienen nie zur Selbstverwirklichung. Sie dienen immer zum Dienst, der anderen zugute kommt. Das sind Gaben. Für mich ist das eine Frage der Reife. Mehr und mehr wirklich das erkennen, dass alles, was ich kann und bin, von Gott kommt. Drittens, Maß des Glaubens, das ist ein Stück weit Maß der Gnade. Ich lese uns mal aus Epheser 4, den Vers 7. Epheser 4, 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Maß der Gnade. Begabungen werden nach unterschiedlichem Maß ausgeteilt. Gott ist es, der entscheidet, welche Begabung wer bekommt. Manchmal sehne ich mich nach Gaben, die möchte ich gern haben. Vielleicht kennt man am besten auch, ich möchte gern die Gaben der anderen, die ja begabter sind als ich. Könnte man manchmal neidisch werden, wie leicht dem einen oder anderen der Dienst fällt. Gott ist es, der dieses Maß gibt. Und Maß des Glaubens heißt dann Vertrauen, dass er richtig entscheidet. Er entscheidet. Ich tue mich immer wieder schwer, wahrscheinlich mein Leben lang, ihm genug zu vertrauen, dass er genau weiß, was er tut. Ist eigentlich verrückt. Ist verrückt. Denn wer soll es denn besser wissen als er? Aber das ist Maß des Glaubens. Und schließlich, Maß des Glaubens ist Maß der Treue. Das Wort für Glauben hängt eng mit Treue zusammen. Vertrauen auf der einen Seite, Treue auf der anderen Seite. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ein Haushalter, der hat treu zu sein. Der muss verantwortlich vor seinem Herrn umgehen, dass er das ausübt, was der Herr will, nicht was er will. Der zum Nutzen von Jesus mit den Gaben umgeht und nicht zu meinem eigenen Nutzen. Das ist in unserer Textlesung sehr stark angeklungen. Gott vertraut Großes an, aber ich soll es nicht einfach verbuddeln, nicht ausüben, sondern ich soll es einsetzen in der Verantwortung vor ihm, treu ihm gegenüber. Les uns die Verse 4 und 5, Römer 12, 4 und 5. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Christus das Haupt, der Kopf, seine Kinder die Glieder, einzelnen Körperteile, ist ein wunderbares Bild, was Paulus mehrfach verwendet, wie so die Gemeinde Jesu, alle seine Kinder mit einem menschlichen Körper verglichen werden und jedes einzelne Körperteil wird gebraucht. Diejenigen, die krank unter uns sind, können das am besten nachvollziehen. Was ist denn, wenn ein Körperteil nicht mehr funktioniert? Und jedes Körperteil hat seinen Wert. Ich lese uns mal aus 1. Korinther 12. Da schreibt Paulus viel zu dem Thema. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Ich finde das wunderbar, dass jedes Kind Gottes in einer Gemeinde gebraucht wird und dass jedes Kind Gottes gleich viel wert ist. Was machen wir Menschen für Unterschiede an der Stelle immer wieder? Dieses Bild vom Körper drückt genau das aus. Ich brauche die anderen, egal wie begabt ich bin, auch egal wie geistlich ich sein mag. Und wenn ich wirklich geistlich bin, werde ich genau das auch immer stärker spüren, wie sehr ich andere Christen brauche. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Schön, gell? Ja. Das ist dieses Bild vom Körper, vom Leib, das Paulus hier im Blick auf Gaben verwendet. Also, keiner soll sich abseits fühlen. Keiner soll sich abseits halten. Keiner soll seine Begabungen für sich behalten. Alle sollen und alle können die eigenen Gaben zum Wohl von allen und zu Gottes Ehre einsetzen. Und auch hier, man vergisst so leicht, dass alle Begabungen und Gaben von Gott kommen. Das ist für mich eine doppelte Gefahr. Das Überschätzen, der eine Punkt habe ich schon angerissen. Der andere Punkt ist das Unterschätzen. Man vergisst, dass Gott einem nicht vergessen hat. Kann es sein, dass Gott ausgerechnet bei mir vergessen hat, mir Begabungen zu geben. Also er hat da ganz frei ausgeteilt, so wie ihr hier sitzt, aber mich hat er vergessen. Kann das sein? Oder, wenn ich dieses Bild vom Leib nehme, kann es sein, dass ausgerechnet ich ein überflüssiges Glied am Leib Christi bin? Der Blinddarm quasi. Gibt es denn überflüssige Kinder Gottes? So ein Unsinn, was ich da rede. Für mich ist das eine Lüge, die ich gerade ausgesprochen habe. Aber das flüstert uns der Teufel immer wieder ein. Dich hat Gott vergessen, Vince. Du bist gar nicht begabt. Du kannst nichts. Dich gebraucht auch Gott nicht. Du bist eigentlich überflüssig. Das ist furchtbar, oder? Da ist Gott in seiner ganzen Großzügigkeit, schüttet die Fülle auch an Begabungen über uns aus und ich sage, naja, eigentlich hat Gott mich vergessen. Das geht nicht, Freunde. Das geht absolut nicht. Wir haben das Maß des Glaubens eben gehabt. Wo ist denn mein Vertrauen, dass Jesus zu seinem Wort steht? Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Das ist so klar ausgedrückt, dass jeder begabt ist. Wie kann ich Gott so misstrauen? Ein Stück weit ist das doch eine Beleidigung Gottes, was ich da gerade ausgesprochen habe. Du hast mich vergessen, als du, Herr, Begabungen verteilt hast. Vertraue ich Gott, dass er mich doch niemals vergisst? Und vertraue ich, dass Gott mich auch hier in unserer Gemeinde in Godesberg mit meinen Begabungen, die von ihm kommen, einsetzen will? Und vertraue ich Gott, dass ich genau so geschaffen und begabt bin, dass wirklich etwas fehlt, wenn ich mich hier nicht einsetze? Das ist eine Frage der Gottesbeziehung. Weiß ich aber auch, dass Gott mich nicht überfordert mit dem, was ich eben ausgesprochen habe. Auch das ist mir in meinem Leben immer wieder ganz wichtig. Ich staune oft, was Gott einem zutraut. Aber überfordern tut nicht er. Vertraue ich ihm, dass er mir genau die Begabungen gibt, die ich für den Dienst, den ich für ihn tun soll, brauche. Ich habe da ein altes, vielleicht uraltes Lied gefunden. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Nähret Gott die jungen Raben, kleidet er die Blumen ein. Soll er mich vergessen haben, da ich doch sein Kind soll sein? Nein, ach nein, mein Glaube spricht, du, mein Jesus, lässt mich nicht. Das gilt auch für unsere Begabungen. Vers 6 bis 8 zum Abschluss. Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand Dienen gegeben oder ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Gott hat reichlich Begabungen gegeben. Nicht nur die Menge, sondern auch die Art. Hier sind, wenn ich richtig gezählt habe, 7 genannt. Wir sind in Römer 12, ein anderer Text ist 1. Korinther 12. Da stehen weitere in Vers 28. Und dann nochmal in Epheser 4 und in 1. Petrus 4. Kommt man auf ungefähr 30. Kommt drauf an, wie du zählst. Da wird auch unterschiedlich gezählt. Ungefähr 30 Gaben, die Gott gibt. Und ich möchte vor dem Neuen Testament anfangen, im Alten Testament. Da heißt es in 1. König 7, da geht es um den Bau des Tempels, den Bau von Salomos Palast. Hiram von Tyrus war ein Kupferschmied voll Weisheit, Verstand und Kunst in allerlei Kupferarbeit. Der kam zu König Salomo und machte ihm alle seine Werke, also Tempel und seinen prächtigen Palast. Da ist die Rede von Weisheit, Verstand und Kunst in diesem ganzen Kunsthandwerk. Ich stelle ganz bewusst die Stelle an den Anfang. Das ist eine Gabe Gottes, das so schön zu machen. Warum stelle ich das an den Anfang? Weil Gott uns solche Begabungen gibt, damit Gemeinde, damit seine Kinder schön werden sollen, herrlich werden sollen, so ähnlich werden sollen wie er selbst. Das ist für mich die erste große Gabe, die genannt wird in der Bibel. So wie die Bauwerke von Salomo durch die Begabungen der Kunsthandwerker schön geworden sind, so auch Gemeinde Jesu. 7 Gaben. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Jetzt könnten wir so viel streiten, was die prophetische Rede ist und wie das mit der Zukunft voraussagen ist und ob es die Gabe noch gibt, und lassen wir. Machen wir nicht. Was ist prophetische Rede? Was ist prophetische Rede? Ich möchte es so definieren: im Namen Gottes in eine Situation hineinsprechen. Da ist der Maßstab Gottes und ich, wenn ich diese Gabe habe, sage Menschen, so sieht Gott das. Und das will Gott. Klar, der Maßstab dabei muss die Heilige Schrift sein. Bitte kein prophetisches Reden, das über diesen Namen hinausgeht. Geht absolut nicht. Geht absolut nicht. Bei prophetischer Rede geht es darum, wie beurteilt Gott das, was will Gott, und auch ein Punkt bei prophetischer Rede, von Sünde überführen. Das erleben wir so häufig bei den Propheten des Alten Testamentes und das erlebt man bis heute, dass Jesus jemand ins Herz gibt, ein anderer hat die und die Sünde in seinem Leben und die muss aufgedeckt werden. Da gefällt einem auf den ersten Blick prophetische Rede gar nicht mehr. Dabei ist es so wunderbar, wenn Sünde aufgedeckt wird, ans Licht kommt, dann verliert sie ja ihre Kraft. Von daher eine ganz tolle Gabe. Ich meine, dass hier sehr stark der Ton die Musik macht. Der Ton die Musik macht. Ich habe schon manchen erlebt, der in der Gemeinde aufgestanden ist und gesagt hat, so spricht der Herr. Das ist ein hoher Anspruch. Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht geht, dass Gott tatsächlich durch Menschen spricht. Überhaupt nicht. Aber ich mag die Formulierung viel mehr. Zum Beispiel, ich habe einen Eindruck von Gott. Prüft das, ob es wirklich von Gott kommt. Prüft es. Hinter dieser Gabe der Prophetie steckt sehr, sehr große Autorität. Entsprechend ist hier die Aufforderung, da man große Verantwortung hat, sie dem Glauben gemäß auszuüben. Das muss in Beziehung zu Jesus geschehen. Das muss in Demut geschehen. Sonst wird es mit dieser Gabe äußerst schwierig. Kaum eine Gabe braucht noch stärker die ganz enge Beziehung zu ihm. Und prophetische Rede wird von der Gemeinde geprüft. Steht in 1. Korinther 14. Die Gemeinde hat das Recht und die Pflicht zu prüfen, ob das wirklich von Gott kommt oder irgendwo anders hinführt. Spektakuläre Gabe, oder? Zweite Gabe. Ist jemand die Gabe des Dienens gegeben, so diene er. Gabe des Dienens, Gabe des Helfens wird es auch manchmal genannt. Wenn man so denkt in spektakulär und unspektakulär, bin ich jetzt plötzlich am anderen Ende vom Spektrum. Ich finde den Text toll, weil hier die unterschiedlichsten Gaben nebeneinander gestellt werden und anscheinend haben sie alle den gleichen Wert. Es ist ja jedem Christen aufgetragen zu dienen, oder? Aber es gibt auch eine besondere Gabe des Dienens, des Helfens. Und die sollten wir achten. Hier steht, ist jemand die Gabe des Dienens gegeben, so diene er. Das ist nichts, was man so sieht. Da steht man nicht hier vorne und darf Wort Gottes auslegen. Da bekommt man selten Anerkennung dafür. Und manches Mal noch nicht mal einen Dank. Wer diese Gabe hat, soll dienen. Warum? Weil auch der Menschensohn, Markus 10, nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Bei dieser Gabe sind wir ganz stark am Vorbild Jesu. Und unser Herr war sich überhaupt nicht zu schade, diese Gabe zu haben. Ich finde die Gabe toll. Wunderbar. Drittens, ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Biblische Wahrheit weitergeben, so dass man sie versteht, habe ich hier stehen. Oh, ist schön. Am liebsten würde ich jetzt da stehen bleiben. Biblische Wahrheit weitergeben, sodass dies Auswirkungen auf das Leben der einzelnen Gemeindeglieder hat. Was hilft alle biblische Lehre, alles gute Wort Gottes, wenn es nicht in das Leben und das Herz von uns allen kommt? Es ist ein wunderbares Buch hier, wunderbar. Aber es ist auch der Hammer, der Felsen zerschmettert, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und biblische Lehre heißt immer, dass Gott mit diesem Wort zum Ziel kommt. Und derjenige, der Lehre hier vorne weitergibt, oder im persönlichen Gespräch, oder im Hauskreis und was immer wir haben, der ist immer auch dafür verantwortlich, dass es ins Leben geht. Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 19, wer eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Wer es tut und lehrt, das ist der Anspruch. Die vierte Gabe, die hier genannt wird, ist eigentlich ein Thema für sich. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gabe der Ermahnung, Gabe des Tröstens, man könnte es so nennen, Gabe der Seelsorge. Für mich ist Seelsorge eine ganz, ganz große Kunst. Es ist nämlich die Kunst, einen Menschen vor Jesus zu stellen, sodass Jesus ihn heil macht. Heil macht, ihn wirklich alle seine Bedürfnisse stillt, alle Verletzungen heilt, der Gott allen Trostes, der seinen Shalom gibt, seinen Frieden. Das ist Seelsorge. Ich finde das eine ganz tolle Gabe auch, eine große Kunst. Ich ertappe mich selber dabei, wenn ich mit jemand rede, ich fange so schnell an zu analysieren und dann kommt meine Weisheit und was ich gelernt habe und meine Erfahrung und was alles so gut ist für den anderen. Aber den anderen wirklich vor Jesus stellen, dass Jesus seine Weisheit gibt und Jesus seine Heilung gibt und Jesus für diese Seele sorgt. Das ist für mich Gabe der Seelsorge. Fünftens, die Gabe des Gebens. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Gabe des Gebens. Das ist jetzt wieder Kontrastprogramm zu dem, was wir eben hatten. Gabe des Gebens, da gibt jemand reichlich, ohne über die Folgen nachzudenken. Da gibst du einfach das letzte Hemd, weil da ist Bedürfnis und du denkst nicht drüber nach, wie Gott vielleicht diesen Mangel wieder stillen könnte, der dir entsteht. Martin Luther hatte die Gabe des Gebens. Keine Ahnung, ob Luther die so bezeichnet hat. Aber der hat ohne weiteres auch mal den Leuten das gesamte Tafelservice mitgegeben. Es waren oft 30 Leute zum Mittagessen, Tag für Tag. Dann gibt das ganze Geschirr mit, weil die haben das ja gebraucht. Ja, und was soll seine Frau Käthe am nächsten Tag? Ja, wo soll sie das Fleisch wieder drauf tun? Das ist Gabe des Gebens. Du denkst nicht über die Folgen nach, weil da ist eine Not. Und du bist ja selber von Gott so überreich beschenkt, materiell. Und dann gibst du. Das ist eine ganz tolle Gabe. Wenn dein Ehepartner diese Gabe hat und du nicht, dann wird es interessant. Dann wird es interessant. Manche von euch kennen das, bin ich mir ganz sicher. Wenn du selbst diese Gabe hast, dann besteht manches Mal die Gefahr, dass du andere für knausrig haltest, die nicht genauso freigebig sind. Auch das erlebt man. Die sechste Gabe werde ich heute nicht ausführen. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig, Gemeindeleitung. Das machen wir gerne ein anderes Mal. Das lässt die Zeit nicht zu. Sondern ich schließe mit der letzten Gabe, die genannt wird. Und das ist meine Lieblingsgabe. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Übt jemand Barmherzigkeit. Die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe des Erbarmens, ganz tiefes Mitgefühl, das ist keine Last, auch wenn sie einem manchmal so vorkommen mag, wenn einem die Not der Welt keine Ruhe mehr lässt, sondern mit dieser Gabe komme ich Gottes Wesen am nächsten. Da habe ich letzten Sonntag darüber gesprochen, dass Gott so voll Barmherzigkeit und Erbarmen und Menschenfreundlichkeit und Liebe und Güte ist. Und davon bekommt so jemand ein noch größeres Stück aufs Herz gelegt, als normal ist. Jeder Christ bekommt etwas davon, wenn er von Gott geprägt ist. Denn Gott ist genauso. Aber wenn du da ganz viel aufs Herz gelegt wirst, bekommst, dann bist du Gott noch ähnlicher. Ist doch auch wunderbar. Aber nicht immer so einfach. Hier werden wir noch mehr so wie der Vater der Barmherzigkeit von ganzem Herzen ist. Sieben Gaben werden genannt. Hier im Text, ich habe schon gesagt, an anderer Stelle noch mehr, rund 30. Spektakuläre Gaben neben unspektakulären, übernatürliche Gaben neben natürlichen, angesehene Gaben, für die man Ehre bekommt, neben anderen Gaben, die keiner merkt, für die es manchmal noch nicht mal ein Dankeschön gibt. Und all das dient dazu, dass Gottes Leib, seine Gemeinde, schön wird. Das ist der Plan Gottes. Keinen von uns hat Gott dabei vergessen. Ich möchte euch Mut machen, wenn das noch nicht geschehen ist, entdeckt eure Gaben. Manchmal braucht man da Hilfe von anderen. Wenn du deine Gaben nicht kennst, die du in der Gemeinde einsetzen kannst, frag andere. Vielleicht haben die schon was entdeckt. Und probier aus. Gaben entdeckt man am besten, wenn man tut, wenn man sie einsetzt. 30 Gaben, da müsste doch eigentlich für jeden was dabei sein. Keinen hat Gott vergessen. Ich schließe mit 1. Petrus 4, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich finde es wunderbar, dass du uns in den Bau deiner Gemeinde hineinnimmst und dass du jeden von uns dafür begabt hast. Keinen hast du vergessen. Das kommt aus deiner Liebe. Jeder von uns ist brauchbar, weil du ihn brauchbar machst. Jeder von uns ist begabt und dann funktioniert's auch. Keiner ist überfordert. Danke, dass du so gütig bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir das, was du uns anvertraut hast an Begabungen, mehr und mehr entdecken und umsetzen. Zum Wohl aller und zu deiner Ehre. Amen. Amen.